Der weinende Junge, der in Klausnitz von einem Polizeibeamten aus dem Bus gezerrt wurde, der hat sich ja ein bisschen zu einem Meme, kann man sagen, verselbstständigt. Er ist ein Bild geworden, ein Symbol. Und für einen Moment lang lag der Fokus der Aufmerksamkeit, der medialen Aufmerksamkeit zumindest, in Klausnitz. Durch andere Vorfälle und andere Themen hat sich dieser Fokus längst wieder abgewandt. Geblieben ist das Bild und das Symbol. Doch wie es weiterging, ist nicht bekannt. Was hat Sie, Herr Scherer, bewogen, da nachzuforschen?
Da kam ein großer Teil aktueller Berichterstattung, Kamerateams, die dann abgebildet haben, was an dem Tag und an dem Tag danach ging. Danach gehen die wieder und man redet nicht mehr drüber, aber in diesem Dorf geht das Leben weiter. Das wollten wir wissen, was passiert eigentlich danach. Und zwar mit dem Dreiklang, also das Dorf, dann die Flüchtlinge selbst und natürlich auch die Beschuldigten, die sich damals zumindest in diesem Video so aufführen, dass es einem schaudern ließ. Und ich vermutete auch, dass dieser Ort selber für vieles steht. Also dass es Klausnitz nicht nur in Klausnitz gibt, sondern dass es viele Orte gibt, wo nun keine Kamera lief, wo ähnliche Debatten geführt werden, nicht nur in Sachsen, auch im Westen. Und insofern war für uns, als das Jahr weiterging, der Fokus weiter gewandert, auch weg von eigentlich den Flüchtlingsgeschichten. Da ging nicht viel weiter, die sind bis heute da. Aber auf diese deutsche Debatte zwischen ja, relativ lauten Fremdenfeinden, die sich sehr selbstbewusst äußern, und einer doch auffällig verunsicherten Mehrheit, die plötzlich dasteht und keine Routine hat, wie damit umzugehen ist. Und das ist in Klausnitz auch so.
Der Junge, den wir da gesehen haben, oder der als Bild, man kann sagen, um die Welt ging, der heißt Luai und kommt aus dem Libanon. Er ist mittlerweile 15 Jahre alt. Was ist denn aus diesem Jungen und vielleicht generell den Familien, die da betroffen wurden, denn nun geworden? Und was hat vielleicht auch diese ganze Situation und die mediale Aufmerksamkeit dabei bewirkt?
Auch der Junge, jeder kennt, es ist ein freundlicher, aufgeweckter Kerl. Der hat auch keine Angst und braucht sie auch nicht zu haben. Er möchte mittlerweile Polizist werden. Hat man vielleicht nicht unbedingt erwartet. Er wollte auch diesen Polizisten gerne treffen und ihn fragen. Er ist ihm nicht böse. Er wollte wissen, warum er das damals so gemacht hat. Wir haben das auch versucht, haben Kontakt aufgenommen zu der Wache in Pirna, zu dem Polizeirevier und auch zu dem Polizisten indirekt selbst. Er hat aber gekniffen. Er wollte dem nicht die Hand geben. Er hatte irgendwie Sorge, dass er dann auch irgendwelche Mails bekommt, von wem auch immer, die das nicht gut finden. Luai möchte unbedingt bleiben. Er ist da mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder. Die haben einen Asylantrag gestellt und der wurde abgelehnt. Der Vater ist hin und her gerissen, der Rest der Familie ist im Libanon. Es sieht nicht so aus, als dürften sie nachkommen. Und er leidet sehr darunter. Und der Fall liegt jetzt vor dem Verwaltungsgericht und wird irgendwann entschieden. Wir haben zwei weitere Familien begleitet. Ein Paar, unverheiratet, aus Afghanistan. Rohula und Sadia. Rohula hat hervorragend Deutsch gelernt, und zwar in Eigenregie. Nur Internet, YouTube, ohne Schule. Und die hatten angegeben, sie sorgen sich, dass sie, weil sie nicht selber entscheiden dürfen in solchen Regionen in Afghanistan, wen sie heiraten wollen. Die Frau sagt, man muss sich verstecken, nicht mal die Eltern helfen einem. Wir werden verheiratet, wir selber sind kein Faktor. Und wer unverheiratet, auf Eigeninitiative, schwanger wird, der wird in solchen Regionen auch gesteinigt. Und das ist das, wovor sie sich fürchten. Sie sagen, unser Leben ist keine 5 Dollar wert, wenn wir zurückgehen. Es wird sich einer finden, der das erledigt. Und auch das hat das Bundesamt für Flüchtlinge ihnen offenbar als reines Familiendrama abgelehnt. Da lief der Anwalt Sturm und sagte, das geht nicht. Das ist auch nicht das, was wir aus Gutachten hören. Und hat auch Widerspruch eingelegt vor dem Verwaltungsgericht. Das ist also auch anhängig. Die haben mittlerweile ihr Kind bekommen. Sie sagt, sie waren die Ersten, die sagen, Klausnitz ist uns Heimat geworden. Die Leute sind gut. Wir hatten hier auch keine Angst mehr danach und wir würden gerne bleiben. Das sagen sie auch im Film und das muss man sagen, fairerweise ist kein schlechtes Zeugnis für ein Dorf, das seine Flüchtlinge mit einer Horrornacht empfangen hat und heute ihnen doch so weit Schutz und Geborgenheit geboten hat, dass sie sich da wohlgefühlt haben. Ganz kurz noch, die dritte Familie hat zumindest Flüchtlingsstatus. Das waren Iraner, auch ein unverheiratetes Paar mit Kind. Da hat das Bundesamt offenbar, obwohl es ähnlich gelagert ist, abgenickt und gesagt, die haben Schutzbedürfnis als Flüchtlinge. Die werden jetzt demnächst sich eine kleine Wohnung in Dresden suchen, weil sie sich mit diesem Status halt auch aus dieser Unterkunft herausbewegen können.
Klausnitz war ja nun für einen kurzen Zeitraum sehr viele Kameras und Mikrofone gewohnt. Jetzt sind Sie da wieder hingegangen. Wie haben denn die Menschen bei Ihrer Recherche und bei Ihren Aufnahmen vor Ort reagiert und wie haben Sie sich bei der Recherche gefühlt?
Naja, gewohnt, das klingt jetzt sehr positiv. Die haben die ja nicht gelitten. Also die hatten ziemlich den Kanal voll von allem, was nach Kamera aussah. Ich kann das zu einem gewissen Grad auch verstehen. Wenn ich durch die Fußgängerzone laufe und da steht ein Kamerateam und macht Umfragen, wechsle ich auch die Straßenseite. Das muss keiner machen. Und wir sind auch nicht dahin gekommen mit Kamerateam und NDR-Wagen und großer Kamera und Tonmann mit Galgen und großem Mikrofon. Ich wusste, das wird nicht gehen. Ich bin erstmal alleine hingefahren und habe geguckt, haben wir da überhaupt eine Chance? Wie stellt sich das dar, die Geschichten der Flüchtlinge, wie unterschiedlich sind die, dass es sich für eine Dreiviertelstunde Film auch abbilden lässt? Welche Perspektiven haben die? Wer ist das überhaupt? Und dann natürlich, gibt es Helfer, die mit uns reden? Was sagt der Bürgermeister? Wie aufgeschlossen, wie offen ist man in dem Dorf? Wie habe ich mich gefühlt? Ich war neugierig, ich wollte das so gut es geht abbilden und auch fair sein. Ich wusste, der Stempel wird nicht allen gerecht. Da gibt es tatsächlich Helfer, wie sich andere Gemeinden oder Flüchtlinge sie sich nur wünschen könnten. Und ich habe manche Debatte geführt, auch ohne Kamera und ohne iPhone, das lief, mit Leuten, die mir sagten, ihr lügt doch eh alle. Und ich habe gesagt, Moment, ich habe noch nicht einen Satz mit Ihnen geredet. Sie erwarten von mir, dass ich nicht sage, alle Sachsen sind Nazis. Und ich werde das auch nicht sagen, aber dann sagen Sie mir bitte nicht, alle Journalisten lügen. So haben wir uns da manchmal vorgehangelt und wir haben am Ende teils auch die Kamera liegen lassen, haben uns bewegt wie Zeitungsreporter, zumal da, wo ich wusste, da fällt jetzt kein guter Satz und haben uns halt dann den Satz abgeholt, hier muss sich niemand entschuldigen, machen Sie sich davon. Das war alles übertrieben von den Zeitungen und so weiter. Die haben wir dann notiert und bilden sie so ab. Mir ist aber auch aufgefallen, gerade bei den örtlichen Helfern, und da war ich hin und her gerissen, die oft sagten, klar, wir sind im Kirchenkreis und wir helfen, aber bitte, dass Sie uns nicht zitieren. Bitte nicht uns im Fernsehen abbilden oder erkennbar zeigen. Mhm. Ich habe mich gefragt, was ist da los? Wieso reicht da die Zivilcourage nicht, um zu sagen, natürlich helfen wir Leuten, die in Not sind. Wo ist das Problem? Dafür stehen wir. Dann stoßen sie auf Geschäftsleute, die sagen, ach, ich habe ein Gastlokal, wenn ich mich auf die eine Seite schlage, verliere ich die Kunden, wenn ich mich auf die andere Seite schlage, verliere ich die Kunden. Oder ein Zahnarzt, der sagt, ich verliere Patienten, wenn ich mich hier out. Und so nimmt das so seinen Lauf. Und dann muss ich sagen, Moment, wir reden hier nicht über das Wetter oder wir reden hier über massive Ausbrüche, die einfach nicht gehen. Und bin aber nicht sicher, wenn mir jemand sagt, eine Schreinerei, die einen Flüchtling beschäftigt, wir wollen nicht, dass sie bei uns drehen, wir haben Angst vor Hassmails, wir haben Angst vor Brandstiftung, wir lehnen auch Bewerber ab, deutsche Bewerber, wir wissen nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, ob das gefühlt ist, ob das gerechtfertigt ist. Auf jeden Fall so oder so, die Einschüchterung von rechts funktioniert da. Und ich kann wieder fahren, aber die Leute wohnen immer noch da. Und wenn sie wissen, auf der anderen Seite des Jägerzauns, da wohnt ein Rassist, der auch vorher schon ein Rassist war, mit dem muss ich klarkommen. Da breche ich jetzt nicht den Stab und sage, was das genau ist. Mir reicht es, wenn ich das darstellen kann. Und da bleibt tatsächlich, wenn der Film endet, so ein Gefühl von, was ist da jenseits des Schweigens eigentlich Sache in diesem Dorf?
Herr Scherer, Sie haben es ja schon angedeutet oder angesprochen, dass es eben nicht bloß für Clausewitz gilt. Vielleicht als letzte Frage, wenn wir Clausewitz vielleicht als eine Art Nussschale für die gesamte Gesellschaft nehmen oder sehen, also Geflüchtete und Menschen, die sich mit ihnen solidarisieren und zugleich ortsbekannte Rassistinnen, vielleicht auch Alltagsrassismus von Menschen, die sich gar nicht selbst als Rassisten oder Rassistinnen einordnen würden. Was haben Sie vor Ort bei Ihrer Recherche gelernt oder erfahren, das sich vielleicht auf die Gesamtgesellschaft übertragen lässt, beziehungsweise auch aus dem Umgang in Clausewitz mit dem Rassismus? Was kann man daraus vielleicht mitnehmen, vielleicht lernen?
Na, es tut uns gut, wenn wir differenziert hinschauen. Ich kann das leichter, weil ich ein Jahr Zeit hatte und weil ich eine Dreiviertelstunde habe zum Senden. Wenn mir Leute aus dem Dorf sagen, wir wollten ja nur mal gucken, wer da kommt. Ob das Familien sind oder ob das irgendwelche wilden, jungen Männer sind. Kann ich erstmal nichts dagegen sagen. Wenn Sie dann sagen, und die Medien haben das ja alles aufgeblasen und außerdem waren die meisten im Mob ja gar nicht aus Clausewitz. Das mag teilweise so sein. Ich höre dann aber auch, wenn die Leute weiterreden, da war doch also gar nichts. Und dann muss ich sagen, Entschuldigung, das stimmt nun auch nicht. Denn die Blockierer, die ersten, kamen aus dem Dorf und die haben ihren Strafbefehl nicht akzeptiert. Und auch als man gesehen hat, dass da Kinder und Frauen und Familien im Bus waren, die weinten, dann hat der gröhlende Pulk auch nicht aufgehört. Insofern stimmt die Ausrede nicht, wir wollten ja nur mal gucken. Es mag für manche Leute stimmen, aber sie sind als Dörfler die Verantwortung nicht los, dann zu sagen, ja, es hat uns jetzt getroffen, weil da liefen Bilder, deswegen sind wir abgestempelt worden, ist vielleicht nicht schön, hätte auch andere treffen können. Aber deswegen haben wir jetzt auch, sagen wir mal, die Aufgabe, damit auch vorbildhaft umzugehen. Und dann stellt sich die Aufgabe, die wir tatsächlich, meinetwegen bundesweit, wenn nicht sogar weltweit haben. Sie haben hier einen Prozentsatz von, was weiß ich, 10% plus X von Leuten, die sich sehr selbstbewusst gefallen in kurzen Antworten, die sich nicht unbedingt um eine Sachlage, um Fakten, um Statistiken scheren, sondern denen die gefühlte Wahrheit reicht. Die auch voneinander wissen, die sind auch vernetzt, die wissen, sie sind nicht alleine, sie haben sogar in diesem Markt ein Angebot einer politischen Partei, die sich vertritt. Und sie haben eine Mehrheit demgegenüber, die plötzlich, Medien inbegriffen, mit schlotternden Knien dastehen und nicht mehr wissen, was sie jetzt damit machen soll. Da sagt einer Lügenpresse und ich fange an zu überlegen, oh Gott, was haben wir falsch gemacht? Was kann ich machen, damit es wieder wird, wie es war? Es wird nicht mehr, wie es war.